neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich einen Gast da, den lieben Markus.
Hallo, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, genau. Markus, wir wollen natürlich heute hinter deinen Charakterbogen schauen, aber erzähl doch erstmal einmal, wer bist du und was machst du überhaupt?
Ja, Markus, wie du schon sagtest, auf Instagram auch als Dice Venturous unterwegs. Im realen Leben bin ich Krankenpfleger auf einer onkologischen Station, aber hier bin ich ja, weil ich hauptsächlich nicht hinter dem Charakterbogen, sondern hinter dem SL-Schirm sitze und da schon wirklich lange Zeit so grob, also ernsthaft glaube ich, seit 92.
Wow, das ist eine lange Zeit. Das ist Wahnsinn. Hast du direkt angefangen als Spielleitung oder hattest du vielleicht auch vorher schon Kontakt mit einem Helden, den du selber gespielt hast?
Tatsächlich nicht. Ich habe irgendwann, es muss 89 gewesen sein, da hatte MB HeroQuest das erste Mal auf den Markt geschmissen. Und das hat mich sofort eingefangen und ich hatte mir die Regeln durchgelesen, hatte mir dann Leute rangesucht aus dem Freundeskreis, die ich mehr oder minder dazu genötigt habe, das mal auszuprobieren. Und wie das halt so ist, war ich halt auch auf der Seite in diesem Spielleitungsschirm, den wir da ja auch schon hatten. Und da bin ich hängen geblieben.
Wow, Wahnsinn. Aber gut, man muss ja auch dazu sagen, auch hinter einem SL-Schirm kann man ja sagen, gibt es auch einige Charakterbögen. Die hat man natürlich nicht vor sich liegen. Man hat sie natürlich irgendwie alle im Kopf. Wen spielt man da gerade als NPC? Sind ja auch Charaktere.
Das stimmt.
Na, und deswegen ist es ja auch gar nicht so abwegig. Es soll ja auch eigentlich nicht nur um die Rollenspieler gehen, die irgendeinen Charakter oder ein Charakterblatt vor sich haben. Es soll ja im Grunde genommen auch ums Rollenspiel gehen, ne? Und was man da alles so machen kann in der Beziehung, gibt es ja ganz viele Sachen, die man da noch mit machen kann. Ja, und da wollen wir natürlich auch heute so ein bisschen mit tiefer eingehen, ist ganz klar. Du hast gerade gesagt, HeroQuest war das, was du von NB gespielt hast. Was gibt's denn da für Systeme, die du bis jetzt gespielt hast? Also, muss ja irgendwie so dieses klassische PNP irgendwie auch noch gekommen sein. Also,
ich bin dann irgendwann vom Dorf bei uns in die nächstgrößere Kleinstadt, kleinere Großstadt, wie auch immer, Kiel halt, gezogen. Und da ist mir irgendwann tatsächlich DSA. Muss auch irgendwie, was weiß ich, zweite Edition, keine Ahnung, was das da Anfang der 90er gewesen ist, in die Hand gefallen sein. Und die hatten ja die Möglichkeit dieser Solo-Abenteuer. Du hast dir einen Charakter mit den ganz normalen Regeln erstellt und hast dann so ein Solo-Abenteuer, wie diese Abenteuer-Spielbücher, die hatte ich vorher auch schon gemacht. Und das war so, ja, okay, DSA und ich sind über die ganzen Jahre keine Freunde geworden, davon mal ab. Aber das war so dann der nächste Schritt. Und dann tatsächlich, wir hatten so einen Laden, also nannte sich Fantasia, wo du englischsprachige, deutschsprachige Rollenspiele, alles, was zu dem Zeitpunkt irgendwie auf dem Markt war, hast du da irgendwie gefunden. Und da ist mir dann eine englischsprachige Erweiterung von HeroQuest. Das hieß damals Advanced HeroQuest und wurde von auf Deutsch, glaube ich, aus dem Klee Verlag verlegt, nachher noch mit Herr des Schwertes. Das war das Ganze nochmal so ein bisschen weiter aufgebohrt und das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und irgendwann mit den Leuten, mit denen ich gespielt habe, wurde es uns dann aber auch zu eng, weil es war im Prinzip ja nur ein Dungeon Crawler.
Ja, genau.
Und dann kam der Schritt zu D&D. Damals AD&D, sprich es zweite Edition müsste das jetzt ja dann sein.
Ja.
Wenn sich das so anguckt.
Ja, cool. Ja, HeroQuest stolper ich auch immer mal wieder drüber. Und hab's aber noch nie geschafft, das mir irgendwie mal anzuschaffen, beziehungsweise mal jemanden zu finden, der es hat, der es dann eventuell auch mit uns spielen kann. Also bin ich auch noch nicht zugekommen. Klingt aber auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, macht auch mega Spaß, glaube ich. Ganz, ganz.
Wenn man sich darauf einlassen kann, ja, das ist einfach mega simpel mit den Würfeln. Und so rückblickend ist es total lustig, dass da ja so eine ganz kleine Firma damals namens Citadel die Finger mit im Spiel hatten, die späteren Games Workshop.
Ah, okay. Das ist sehr cool.
Ja, das fand ich halt auch interessant.
Ja, das glaube ich. Okay, also DSA, dann HeroQuest Advanced, sag ich mal, und D&D. Ich bin natürlich mit DSA angefangen, deswegen war ich gerade erst so, yay, DSA. Und dann hast du gesagt, D&D, und dann habe ich mir gedacht, yay, D&D. Weil D&D ist bei uns, weiß ich nicht. Ich glaube, da würden wir nie mit warm werden. Auch wenn ich gesagt habe, ich will so ziemlich alles ausprobieren, was es so irgendwie gibt und was mich mega anspricht. Aber D&D ist einfach, ich bin in einer Fantasy-Welt und da macht es mir Spaß, unheimlich viel Spaß drin zu spielen. Und das ist und bleibt DSA.
Die Welt ist auch großartig. Das Würfelsystem und ich werden halt keine Freunde. Und
ja, gut, okay, da gebe ich dir recht. Das hörte man auch in vielen Folgen vorher schon, dass das auch für mich. Es bringt halt schnell einen raus. Ne? Also nochmal für die Zuhörer da draußen: Es ist halt einfach so, du musst dreimal auf eine Probe werfen. Und dann musst du ganz viel rechnen und dann musst du überlegen, hast du es geschafft oder hast du es nicht geschafft? Und dann, gerade wenn man so vor einer schwierigen oder beziehungsweise einer schnellen Entscheidung steht, finde ich, bringt es einen sehr krass raus aus dem Flow. Ne? Und deswegen mag ich auch eher diese kürzeren Würfelproben und ja, das ist halt eben das Ding. Also ich finde die Welt halt einfach klasse. Ich mag meinen Charakter und den werde ich auch noch lange weiterspielen, glaube ich. Gab's da noch mehr? Außer D&D, DSA und
ich glaube, die ganze Liste der letzten 30 Jahre würde hier wirklich den Rahmen sprengen.
Okay.
Bin dann irgendwann auf GURPS umgesattelt. Weil uns das Stufensystem oder hauptsächlich mir das Stufensystem von D&D auch mich ein bisschen nervte. Mhm. Und das ist bei GURPS halt ein bisschen was anderes. Und tatsächlich mit den Leuten, mit denen ich dann damals von D&D auf GURPS umgestiegen bin, haben wir dann nachher eine Kampagne gespielt, die grob 7 Jahre dauerte. Das war echt eine schöne Zeit tatsächlich. Da denke ich auch gerne noch dran zurück. Auch meine erste selbstgeschaffene Welt, die SpielerInnen nachher auch ein bisschen geprägt haben. Das Ganze mussten wir dann leider beenden, weil eine der Spielerinnen der Liebe wegen nach Mitteldeutschland gezogen war. Und dann haben wir gesagt, okay, dann beenden wir das jetzt hier und stellen uns neu auf.
Oh, krass. Ja, gut, damals, ich weiß ja jetzt nicht, wann das gewesen ist, aber wahrscheinlich so 2000er rum.
Ja, tatsächlich.
Ne?
Dann sagt es 2007 oder so gewesen sein.
Ja, Mitte der 2000er und da gab es vielleicht diese ICQ, MSN-Geschichte, Skype vielleicht schon, aber hatte jeder eine Webcam, Mikrofon ist halt schwierig, ne? Und das heutzutage ist das alles einfach, ne? Jeder Erste oder jeder Anderthalbste hat Discord und eine angenehme Webcam und ein relativ gutes Mikrofon, auch wenn es ein normales Headset ist. Da kann man sowas schnell online auch mal zusammenbringen. Und aber in den 2000ern ist das natürlich schwer. Noch schwerer natürlich in den 90ern, wo es gar nicht geht. Ja. Aber krass, okay, aber dann habt ihr euch neu aufgestellt und dann ohne diese Person weitergespielt.
Genau. Also ich hatte dann meinen harten Kern von meiner zu dem Zeitpunkt dann schon Ehefrau und einen anderen Kumpel aus der besagten Gruppe. Mhm. Und haben uns mal ein paar Freunde, die wir inzwischen aufgegriffen haben, noch dazu geholt. Ich muss mal sagen, dass das tatsächlich über die nächsten Jahre holprig wurde. Ich weiß im Nachhinein immer noch nicht ganz genau, woran das gelegen hat. Vorher in der Kampagne haben die Leute miteinander gespielt. Dann in den folgenden Jahren, weil auch andere dazugekommen sind, die wir halt nicht ganz so gut zu dem Zeitpunkt kannten, war das eher ein so, ja, sie haben gemeinsam gespielt, aber nicht unbedingt miteinander. Es war noch plötzlich ganz, die, während das vorher überhaupt gar kein Problem gewesen ist, dass ich da einfach frei improvisiert habe, Regeln handgewedelt habe. Bei GURPS haben wir sowieso schon einige Sachen, die das System eigentlich auch sehr sperrig machen, einfach von vornherein rausgelassen. War das hinterher, waren das Probleme? Also, wo das nicht so einfach ging, wo dann auch reingeredet wurde, wo anderen Spielern ja Aktionen untersagt wurden. Das kannst du doch jetzt nicht machen, was wird denn dann passieren? Wo dann die Spielerin sagte, ja, dann passiert halt was, aber dazu sind wir doch hier. Wir sind doch nicht im realen Leben, wir wollen doch hier ein Abenteuer erleben. Ist mir doch tatsächlich egal, was meinem und auch euren Charakteren gegebenenfalls passiert. Die Geschichte muss doch irgendwie vorangehen. Ja. Und das, wie gesagt, war schwierig. Ich habe dann irgendwann eine Pause gemacht, wo ich sage, hey Leute, geht so nicht. Ich komme mit der Gruppe so nicht zurecht. Hatte mir inzwischen schon, ich sag mal, Fachliteratur, ich glaube Spielleiten heißt das Buch von Dominik Welsch, geholt, um einfach festzustellen, hey, was läuft denn da hier eigentlich gerade aus dem Ruder? Was passiert denn hier? Hab dann nachher angefangen, Gespräche zu führen, Flaggen zu erfassen und dann wurden Sachen gemacht, ja, mein Charakter möchte, ich möchte mit einem Charakter das und das erleben. Hervorragend. Wenn wir gespielt haben, funktioniert das nicht. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Pause. Und brauchte dann, glaube ich, 1,5 Jahre, um zu sehen, möchte ich das eigentlich weitermachen? Möchte ich das mit den Leuten weitermachen? Merkte aber auch nachher, wie mir das fehlte.
Ja.
Das Leiten tatsächlich. Ich habe auch ein paar Mal gespielt selber insgesamt, aber ich sehe mich da tatsächlich immer eher auf der Leitungsseite. Und dann haben wir es halt nochmal wieder versucht. Diesmal tatsächlich mit der inzwischen ja fast überall eingebürgerten Sitzung 0. Ich sag mal, das muss so 2017 oder so gewesen sein. Haben dann halt bis Corona weitergemacht. Und ich sag mal, unter Corona verlief sich das nachher so ein bisschen im Sand mit der Gruppe.
Ja.
Weil wir halt gesagt haben, hey, sobald ihr euch sicher damit fühlt, wenn wir uns wieder treffen können, wenn wir halt aus mehreren Familien das machen können, sagt uns doch einfach Bescheid. Wenn ihr euch damit sicher fühlt, dann können wir einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und auch das war mein Problem, Kommunikation, als sich dann, das muss halt, ja, März, April 20 gewesen sein, als ich dann bis Anfang 21 keiner auf meine Rufe sozusagen reagiert hat. Und ich dachte, okay, Jungs, Mädels, dann lassen wir das halt auch. Und habe mir neue Leute gesucht. Besagte Spielerin, die damals weggezogen war, war in der Zwischenzeit nämlich 2020 zurückgekommen. Mit der Liebe.
Ah, sehr schön. Hat's doch wieder nach in den Norden verschlagen.
Tatsächlich.
Ja.
Und zwar aus ein bisschen Tragik in der Geschichte, weil da Eltern gestorben waren und so.
Ah, okay.
Das brachte sie dann halt wieder zurück. Aber halt auch wieder zurück in unser Leben und in unsere Rollenspielgruppe.
Das ist doch schön. Tragisch, aber schön auf der einen Seite.
Ja.
Sehr schön, das freut mich. Genau, du hast gerade, ja, du hast jetzt ein bisschen was erzählt. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Du hast gerade gesagt, so in den 30 Jahren ist natürlich einiges an Systemen, was du geleitet hast, dazugekommen. Ist gar kein Thema. Ist auch völlig in Ordnung. Bei mir, ich bin jetzt seit 9 Jahren dabei. Bei mir wird sich auch noch einiges tun, da bin ich ganz sicher. Aber erzähl doch mal deine 5 oder deine Top 5. Die du so hast. Wo du sagst, also, die will ich oder würde ich immer wieder spielleiten.
Da ist zurzeit, glaube ich, alles voran ist Savage Worlds. Das habe ich, glaube ich, ja, glaube ich, auch irgendwie 2011, 13 irgendwie in die Finger gekriegt. Und über die Inkarnation hinweg mag ich dieses System. Dieses ist ja auch wie GURPS, so ein Universalsystem. Wir spielen das zurzeit mit der Savage Hexen-Variante von Ulysses. Und haben vorher Hellfrost gespielt. Auch halt ein Setting dafür, ein Fantasy-Setting. Und mal gucken, das sicherlich. Ich mag viele der PBTA-Rollenspiele. Also gerade hier Monster of the Week mag ich sehr gerne. Hab das schon ein paar Mal geleitet. Troubleshooter? Das sagt den meisten. Oh, vielen sagt das tatsächlich nichts. Ich liebe das. Also die Welt und das System. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich gute Abenteuer hinkriege. Ich habe mit meiner Frau und meinen Kindern da schon gespielt und es war immer wieder großartig.
Das ist von den Green Gorillas.
Ja, genau.
Ja.
Finde ich auch sehr schön. Ich mag diesen Comic-Stil einfach tatsächlich.
Das ist so dieses Tim und Struppi Artwork.
Genau.
Mäßig, ne? Ja, genau. Ja, es ist, finde ich auch total, knuffig, geil, ist total cool gemacht. Also, ich habe da auch ein bisschen mal so reingelunzt. Ich habe das natürlich noch nicht zu Hause, aber du hast ja auch so, du kannst ja so Stempel sammeln auch für deine, wie so ein Reisepass, glaube ich, ne?
Der Charakterbogen ist ein Reisepass.
Genau. Ja. Das meine ich.
Ja. Ich hatte das damals, ich weiß gar nicht, wie dazu kam. Wir hatten hier gerade so eine Comic-Phase. Mein ältestes Kind hatte gerade Lupin. Das basiert, glaube ich, auf dem Manga. Gibt es auch als animierten Film geguckt. Wir hatten Tim und Struppi und waren da gerade wirklich so in der Phase drin. Und in dem Moment haut Green Gorilla einfach diesen Kickstarter raus. Wo ist er hier?
Geil.
Shut up and take my money.
Ja. Glaube ich sofort.
Ja. Cool. Dann wären wir bei 3. Was mag ich noch? Ich bin gespannt auf Dragonbane.
Oh, ja.
Da warte ich darauf, dass der Kickstarter ausgeliefert wird. Ich mag auch die Würfel-Engine, die hinter den ganzen Sachen von Liga Frigern. Also hier Wesen, Coriolis. Das würde ich eigentlich gerne noch mal ein bisschen mehr spielen.
Das ist doch jetzt aktuell nur auf Englisch beziehungsweise Schwedisch erhältlich. Muss mich Dragon Bane? Ja.
Ja, das ist Ende 23 im Kickstarter gewesen von Uhrwerk. Und
okay.
Ich warte darauf, dass es kommt.
Ah, okay, interessant. Also es wird demnächst, oder es gibt eine deutsche Version, die noch nicht ausgeliefert ist.
Genau. Also ist noch der Kickstarter ist noch nicht fertig, ganz, aber müsste dann demnächst.
Weil das interessiert mich eigentlich auch. So dieses Dragonbane, ich fand dieses Artwork schon total klasse und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich das noch mir organisieren.
Ich bin halt immer offen für Neues, tatsächlich.
Ja.
Ich bin da immer sehr interessiert an neuen Sachen. Jetzt hat ja heute gerade erst Pegasus den Candela Obscura, den deutschen Schnellstarter, rausgehauen. Das bringen die jetzt ja auch im Sommer raus. Auch da bin ich schon fürchterlich gespannt drauf. Mit der Hoffnung, wenn das zündet, dass Pegasus dann noch Daggerheart sich greift. Das wäre auch nochmal unheimlich interessant.
Okay. Sehr cool. Sehr gespannt. Markus, haben wir jetzt alle 5?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, aber macht auch nichts. Ist auch gar kein Thema. Die Top 3 reichen auch völlig aus. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich ein bisschen paralysiert daneben sitze und vielleicht nicht alles so aufnehmen kann. Wir sind beide sehr früh wach. Aber du bist ja auch auf Conventions unterwegs, habe ich gerade zumindest gesehen. Oder zumindest so kleine Spielfamiliennachmittage.
Das und was hier die Szene hier oben im Norden so anbietet.
Genau. Und du hast mir geschrieben, dass du mit Kindern spielst. Möchtest du uns da etwas ein bisschen was erzählen?
Also ich habe natürlich meine eigenen Kindern auch im Gehirn gewaschen, sodass sie halt auch eigentlich tatsächlich irgendwann von sich aus kamen und sagen, hey, wir möchten das auch machen. Mein ältestes Kind kam da irgendwann mal mit, so möchte ich zu meinem, ich glaube, das war der 14. Geburtstag, ich möchte sowas mit meinen FreundInnen machen. Mhm. Dann habe ich die halt mit ein bisschen in abgespeckten GURPS-Regeln, das war halt 2014, wir hatten noch nichts, ne? Wir hatten keinen Mausritter, keinen Little Wizards, keinen Starport. Dann habe ich halt damit gespielt und ja, einige kamen damit zurecht. Andere haben es halt mitgemacht. Es waren noch die nächsten 2 oder 3 Geburtstage von meinem ältesten Kind, dass dann immer irgendwas gemacht wurde in diese Richtung. Und deswegen habe ich da halt auch so mit 14-Jährigen, 15-Jährigen durchaus so Erfahrungen gehabt zum Spielen.
Und sehr schön.
Ein oder zwei aus diesem Freundeskreis tauchen hier ab und zu auch nochmal auf. Eine grundsätzlich die letzten Jahre zum Halloween-Special, dass sie sagt, hey, wenn ihr was macht, ich möchte dabei sein. Wir reden hier inzwischen von Personen, die so 24, 25 sind. Und das finde ich halt auch sehr geil.
Ja, ich finde das total klasse, dass man das weitergibt auch, ne? Also, ich habe es schon oft genug erzählt, ich gehe jetzt an die Schulen, beziehungsweise an die Schule, wo ich damals zur Schule gegangen bin, biete da den nächsten AG an, und also für eine Grundschule, und noch einen Schritt weiter nach unten im Kindergarten, wo meine Tochter gerade reingeht, werde ich zum Beispiel Little Wizards spielen.
Ne? Ja.
Und ja, so möchte ich, dass ich das bisschen nach... Ja, ein bisschen weitergeben, ein bisschen gucken, dass die Kids von heute oder die Kinder von heute ja, ein bisschen wieder ins Rollenspiel kommen, ne? Also die Direktorin sagte mir schon, dass Rollenspiel an sich, so wie vor 30 Jahren, also vor 25 Jahren, wo ich auf die Schule gegangen bin, so nicht mehr so richtig existiert draußen, ne? Also auf dem Schulhof schon nicht mehr. Wo man, sag ich mal, mit Stöckern gegen eine Horde imaginäre Goblins gekämpft hat oder sowas, ne? Und das gibt es nicht mehr. Und das finde ich schade. Also ich auf jeden Fall und die Direktorin halt auch. Und sie hofft einfach, dass es dadurch so ein bisschen eine Alternative dazu ist, was wir halt früher gemacht haben, ne?
Ja.
Ja.
Es ist halt, klar, klappt das nicht in jeder Familie, aber bei uns ist es ja tatsächlich so, dass wirklich alle vier dann jetzt hier in irgendeiner Form im Rollenspiel verhaftet sind.
Mhm.
Und es kommt auch mal gerade durch die Sachen, die wir zusammengespielt haben. Kann das durchaus sein, dass wir da irgendwie an so einem Frühstückstisch zusammensitzen und dann sagt einer irgendwas und dann wird über diese Geschichte, kommt die Geschichte nochmal auf den Tisch und dann wird nochmal gelacht. Und das ist wie, ich sag mal, wie eine reale, es ist eine reale Erinnerung, aber es kommt einem irgendwie, ja, eine gemeinsam erlebte Geschichte. Anders kann ich nicht sagen. So.
Ja.
Und es macht ja auch, so, wenn du mit Gruppen, mit Kindern spielst, die lernen ja auch dadurch.
Mhm.
Kommunikation im besten Fall, Konsens, gemeinsam irgendwas zu machen, ein Problem zu lösen.
Genau.
Das zu den Sachen, wo das eigentlich, glaube ich, immer so ein bisschen unterschätzt wird, was unser Hobby eigentlich noch alles kann.
Ja. Absolut. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Bei mir hat sich in der Rhetorik einiges getan, dass ich halt freier erzählen kann und auch ja einen Schritt zurückgehe und drüber nachdenke, was sage ich jetzt, bevor ich es ausplauder. So, das war am Anfang meiner Rollenspielkarriere in Anführungsstrichen halt eben so, ja, leck mich am Arsch, hau ich halt drauf. Ne? Und ja, du musst halt mit den Konsequenzen rechnen, ne?
Ja.
Und das ist halt eben, man kehrt noch mal kurz in sich, okay, ist das jetzt würdig, macht das Sinn oder nicht? Und dann macht man noch irgendwie anders, als man eigentlich geplant hat.
Na? Und dann kommen noch die Würfel dazwischen.
Und dann kommen noch die Würfel dazwischen, genau. Das ist dann das größere Problem. Genau. Nee, sehr schön. Du, du spielst also mit deinen oder hast mit deinen Kindern, das finde ich fantastisch, gar keine Frage. Also sind denn da auch schon Runden entstanden, dass sie selber irgendwie mal einen Ansatz gefunden haben oder gesagt haben, so ich habe selber Bock zu leiten oder eine eigene Runde gegründet haben?
Mein ältestes Kind ist gerade dabei, tatsächlich eine Monster of the Week Runde mit deren Freundin und halt auch mit dem anderen Kind.
Ja.
Das läuft, ich glaube, in den Sommerferien wollten die irgendwie gucken, beziehungsweise wenn die mit dem Abi jetzt durch sind, dass sie da dann starten.
Sehr schön. Das ist doch eigentlich auch, gerade wenn man das mit Leuten, die mit sowas unabhängig von den Kindern, das ist, also ich werde es meinen Kindern auch weitergeben, definitiv. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ich habe auch noch mal vor, irgendwann, ich weiß nicht, weil die Zeit ist mein größtes Problem, bei uns in die Bibliothek zu gehen und das da mal anzubieten, dass ich da Wonder Home anbiete, wo dann einmal im Monat, dass ich da leite und diejenigen, die Bock haben mitzuspielen, setzen sich an den Tisch. Das ist ja das Schöne an Wonder Home. Da erzählst du eine große Geschichte, beziehungsweise alle erzählen eine große Geschichte. Und wenn der Nächste sagt, oder wenn einer sagt, so beim nächsten Mal kann ich nicht, oder ich bin nicht da, oder ich weiß es noch nicht, es ist nicht schlimm, weil dann verabschiedet man sich von dem Charakter einfach in der nächsten Stadt und dann kommt ein neuer dazu und macht die Reise mit. Und dann kann man aber erzählen, hey, kennt ihr oder wisst ihr noch? Und oder wir hatten mal einen, der hat dies und jenes gemacht. Das finde ich eigentlich auch so total faszinierend. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, es an Leute zu bringen, die mit Rollenspiel noch nichts zu tun haben und die dann sagen, boah, ich hab Bock, das weiterzumachen und die sich dann selber informieren, was kann man da noch machen, ne? Es kommt ein kleiner Werbespot. Ich bin gefragt worden, ob ich mir das neue Abenteuer von Skirmisher Publishing durchlesen möchte. Ein langer Weg zur Spitze. Und ich habe es getan, ich habe mir das durchgelesen und ich möchte euch jetzt ganz kurz erzählen, worum es da geht. Natürlich ohne irgendwelche Spoiler und großartige, sodass man das nicht mehr spielen braucht. Aber es gibt auf der Landesgrenze zweier Länder ein seltenes Erz. Das wurde vor kurzem erst entdeckt und beide Kaiser möchten das für sich beanspruchen. Der Kaiser von Bystrol hat unsere Helden damit beauftragt, diese Landesgrenze neu zu vermessen. Ob auch alles richtig ist. Wo liegt das Erz? Wer hat den Anspruch? Darum geht's. Auf der langen Reise, also auf dem Weg zur Spitze, stoßen die Spieler auf Monster, Intrigen und merkwürdige Gestalten. Und schlussendlich liegt es an den Entscheidungen der Spieler, wie sie nun schlussendlich gemessen haben. Also, schaut gerne mal vorbei bei Drive-Thru. Den Link gibt es in der Beschreibung. Und schaut da gerne mal vorbei. Unterstützt das Projekt und es kostet auch wirklich wenig Geld. Also, schaut da gerne mal vorbei.
Ja, das ist ja auch das, was ich auf den Conventions beziehungsweise da auf diesem Spieletag, wo ich auch war, mit dem Verein, wo ich drin bin, ja, auch versuche. Genau das. Ich glaube, dass da, wenn da ein bisschen, ich sag auch ein bisschen Vorurteile abgebaut werden würden, ja, wenn man sich auch mal trauen würde, würden, glaube ich, viele herausfinden, dass das genau ihr Ding sein könnte.
Ja,
also ich habe damals bei meiner damals ja noch Freundin irgendwann ja den Versuch gemacht mit dem Advanced Hero Quest. Und hab dann da tatsächlich einen inneren Rollenspieler befreit.
Ach krass.
Kannte sie bis dahin noch gar nicht. Auch HeroQuest sagte ihr gar nichts. Und das ist dann halt sozusagen, wenn ich über meine Spielerin berichte auf Insta, die haben ja Nummern, die haben ja keine Namen. Das mache ich ja nicht. Das ist halt dann Spielerin Nummer 1.
Ah, sehr schön.
Die haben gleich angefangen und behalten und dann auch immer geheiratet.
Ah! Kann man besser machen. Sehr schön. Das finde ich ja cool. Sehr schön. Das bringt mich gerade richtig zum Denken. Das finde ich richtig schön.
Ich arbeite auch schon mehreren KollegInnen die ganze Zeit rum, wo ich denke, hey, das könnte euch eventuell auch gut tun. Einfach mal für 4 bis 6 Stunden aus der Realität raus. Du wolltest was sagen.
Ja, ich möchte da einhaken. Versuch's doch einfach mal mit dem Krimi-Dinner, also mit dem Argument des Krimi-Dinners, weil ich kenne viele ältere, also meine ältere Generation, meine Eltern und so weiter und so fort, die haben auch schon Krimi-Dinner gespielt. Und da ist es halt auch so, die interessieren sich schon dafür, was ich da mache. Die trauen sich nur nicht zu sagen, boah, lass uns mal an den Tisch setzen. Mhm. Ich biete denen das jedes Mal an, dass sie gerne rüberkommen können. Oder wenn wir sagen, okay, hey, Platz ist frei, habt ihr Bock? So, also ich biete denen das schon an, so ist das nicht. Aber die trauen sich einfach nicht. Ja, nur mal zugucken. Nein.
Ja, genau. Das
zieht nicht. Genau, da wird mitgemacht.
Genau. Ich habe auch 2 Kolleginnen, die sagen, ah, das habe ich schon von gehört, das sind so viele Regeln. Und
ja, und ja, ist auch immer abschreckend.
Ne? Ich hätte da jetzt mit PBTA angefangen, also die sind ja relativ simpel, 2W6 und ein bisschen erzählen und dann funzt das schon.
Ja, klar. Aber das ist halt auch so, die große Hürde, dass man sagt, also die es von außen halt vielleicht kennen, aber noch keine Erfahrung haben, dass sie sagen, ich habe das Regelwerk gesehen, das ist ja viel zu dick. Und ganz ehrlich, für all jene, die jetzt da draußen zuhören und sich nicht trauen, Rollenspiele zu spielen, vertraut eurem Spielleiter. Der kennt die Regeln. Zu 50% mit Sicherheit. Na? Und ihr müsst eigentlich nur das tun, was man euch sagt, in dem Sinne. Und dann läuft das von ganz alleine. Und irgendwann habt ihr es raus. Selber. Ne? Und dann macht ihr euch vielleicht auch selber schlau. Kann ich dies noch lernen? Kann ich das noch lernen?
Es gibt ja auch so viel regelarme, eher erzähllastige Rollenspiele.
Ja.
Die das ja auch einfacher machen. Du musst ja nicht hier gleich mit Pathfinder einsteigen. das Regelwerk ist ja so dick. Da kannst du ja aufmüpfige SpielerInnen mitzüchtigen im Zweifelsfall.
Ja.
Und das geht aber, wie gesagt, auch anders.
Ja, absolut. Also es gibt jede Menge einfache Regelsysteme, wo man, wie du schon sagst, 2W6 braucht, einen guten Charakterbogen, so wie jetzt bei City of Mist, was ich gerade leite, wo man Stärken hat für eine gewisse Situation, die dann den Wurf aufbessern oder halt auch eben Schwächen. Also auch erzähllastig, auch absolut toll und gar keine Frage. Markus, du hast gerade dein Insta erwähnt. Gemeinsam Geschichten erschaffen.
Mhm.
Genau. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege oder es falsch ausgedrückt habe. Was machst du da auf deinem Insta-Profil?
Ich poste so ein bisschen von dem, was ich halt so mache. Einmal so die Rollenspielrunde, die wir selber so machen. Auch mal so eine kurze Zusammenfassung von den Conventions. Mhm. Wo ich dann ja auch als Nerdlicht heißt der Verein unterwegs bin, aber halt auch viel zu wie ich leite. Ich habe so die Erfahrung gemacht, auch bei den paar Workshops, die ich bis jetzt gegeben habe, das, was wir eben schon sagten, das ist so ein großer Angang. Wenn ich Spielleitung machen möchte, dann muss ich alle Regeln können. Ich muss Charakter spielen können. Ich muss synchron sprechen, also in verschiedene Rollen schlüpfen. Ich muss Minis bemalen und da, nee, ja, kannst du, musst du aber nicht. Funktioniert halt auch anders. Und das ist das bisschen, was ich da versuche, so ein bisschen an die rollenspielende interessierte Person zu bringen. Und ich habe über Jahre gelernt, dass ich einfach grundsätzlich improvisieren muss. Ich muss immer damit rechnen, dass irgendwas nicht so läuft. Es gibt diesen alten Spruch, der Plot hält nur bis zum ersten SpielerInnenkontakt. Das finde ich auch tatsächlich gar nicht schlimm, aber es gibt so viele noch. Und das hatte ich auch in diesen Rollen, in diesen Workshops auch, wenn Leute dann so, ja, aber ich muss das doch planen. Ich muss doch wissen, was als nächstes passieren wird. Du kannst eine grobe Idee haben und wo du hin möchtest, aber es wird sonst nicht funktionieren, weil du erzählst die Geschichte als SL nicht alleine, dann musst du ein Buch schreiben. sondern da sitzen 5 bis 6 Leute am Tisch, die alle diese Geschichte erzählen. Und dass das immer noch in einem 2025 bei Leuten, die anfangen, immer noch so in den Köpfen drin ist. Ich muss das alles können und das muss so und so laufen. Und ich muss doch auf jede Situation sofort eine Antwort haben. Da versuche ich so ein bisschen einzuhaken, das Ganze so ein bisschen runterzufahren. Ich stoße da nicht immer auf Gegenliebe. Auch auf dem Workshop habe ich das schon erlebt, dass wie ich leite. Ich schreibe ja niemandem vor, dass er so leiten soll, wie ich es tue. Aber dass es viel entspannter wird für den Leitenden oder die Leitenden und auch für die Spielenden einfach eine ganz andere Erfahrung, wenn sie, ich sag mal, eine Idee haben und die Spielleitung greift die einfach auf. Egal, was der eigentlich mit seinem Plot vorhat. Das musste ich auf die harte Tour lernen. Bei 2, 3 SpielerInnen muss ich immer darauf vorbereitet sein, seit 30 Jahren, dass die auf die abstrusesten Ideen kommen und ich versuch dann immer irgendwas draus zu machen.
Ja, ich kann das nur unterschreiben, auch schon oft genug gehabt, wo man sich dann so denkt, ich meine, ich bin als Spielleitung, also hinterm SL-Schirm, bin ich eigentlich sehr mimiklos, weil ich nicht möchte, dass die Spieler irgendwas erahnen können bei mir. Ob das jetzt wirklich so gewesen, ob ich es wirklich gut schaffe, weiß ich nicht. Ich glaube schon, weil ich zeige es einfach nicht. Und du hast es gerade hier, ich habe es hier gerade offen, dreister SL-Move, wenn der Plot deiner SpielerInnen besser ist als deiner, dann klau ihn.
Habe ich schon so oft gemacht.
Ich auch. Und die denken sich dann so, wow, what the? Das passiert ja jetzt gerade wirklich. Ne? Und das ist eigentlich dann auch so ein schöner Moment als Spielleitung. Okay, du hast sie, oder wenn das... Du musst es ja noch nicht mal am selben Abend machen. Du kannst ja auch einfach sagen, so 2, 3 Abende weiter. Du baust das dann irgendwann mit ein. Und die denken sich dann, warte mal, da war doch was. Und, ne? Also, das finde ich total faszinierend, auch im Spielleiten.
Das ist ja auch für mich, dass ich möchte ja sehen, dass die Leute Spaß haben. Ich will sie nicht klein halten, ich will sie nicht kaputt machen. Das macht die Welt da draußen schon genug. Ich möchte das Glitzern in ihren Augen sehen, ich will sie lachen hören und das funktioniert mit den Leuten, mit denen ich spiele und so wie ich leite, einfach für mich so am besten.
Ja.
Ja, und ich habe auch viel weniger Stress in der Vorbereitung.
Ich auch. Also ich bin jetzt gerade mittendrin in der City of Mist Kampagne. Ich werde nicht zu viel verraten, weil der ein oder andere Spieler hier auch zuhört. Schöne Grüße. Ich bereite immer nur so kleine Sachen vor, die ich dann langsam aufbaue, damit ich zumindest nicht ganz ohne irgendwas dastehe, wenn es dann zu diesem Showdown kommt oder jetzt gerade plane ich etwas, ich sag jetzt mal, ich möchte jemandem was wegnehmen und das bedarf jetzt einer Vorbereitung im Spiel selbst. So. Und irgendwann wird dieser Moment kommen und dann, das ist dann hart. Das trifft den Spieler hart und das will ich dann aber auch. Weil das ist also das eben dieses Beispiel, was ich halt sagen würde. Mache ich aber auch aus einem Grund, der Spielercharakter, der ist drin in dieser Detektivarbeit, aber auch irgendwie nicht. Also der denkt sich halt so, ja, was geht mich das alles an? Ist mir alles scheißegal. Und da möchte ich ihm jetzt einfach so einen kleinen Fuß stellen oder ein Bein stellen und sagen, so, und jetzt geht dich das was an. Ne? Das ist auch so. Also es gibt so Kleinigkeiten, die bereite ich vor, alles andere lasse ich eigentlich auch passieren.
Ja. Schreib immer so grob eine Geschichte, wie ich sie mir vorstelle, wo es hingehen soll und bereite, ich bin neulich im ich glaube, Geschichten, Abenteuer schaffen heißt das Buch, dann drüber gestolpert, so dass ich das so ein bisschen jetzt in Worte fassen konnte, wie man, oder was bei System Matters? Ah, egal. Inseln. Ich baue mir da so meine Plot-Inseln, die irgendwie zusammenhängen oder vielleicht auch nicht, und bereite halt die Situation vor und guck, was die SpielerInnen daraus machen.
Ja.
Denn ich habe es schon auch so häufig gehabt, dass, okay, das wird bestimmt auf den Kampf hinauslaufen, ich habe den und den dabei, die sind eh schon angefressen, das und das. Und dann wird das ganz bestimmt, und nein, es wurde das nicht. Sie haben geredet, sie haben diskutiert, meine Wildcard-SpielerInnen haben wieder irgendeinen Scheiß gemacht und es passierte alles, nur kein Kampf. Und deswegen, ich kann solche Situationen nicht mehr als reine Kampf, Ermittlung, Sozial-Encounter, wie das ja so einige auch Systeme machen, funktioniert, für mich funktioniert es nicht. Weil du ja von voraussetzt eigentlich zu wissen, wie deine SpielerInnen dann ticken. Und manchmal habe ich das auch als Spieler gesehen, da hatte eine Spielleitung halt die Kampfsituation vorbereitet. Wir haben alles versucht, um nicht zu kämpfen, und irgendwie wurde dieser Kampf dann doch gespielt. Weil die Spielleitung den vorbereitet hatte und das spielen wollte. Und das ist für mich halt kein guter Stil.
Gut, kann man drüber streiten. Ich bin aber ganz deiner Meinung, etwas aufzuzwingen, der für die Spieler, was sie selber nicht wollen, macht dann am Ende auch keinen Spaß mehr.
Ja.
Ne? Und da bin ich jetzt, das ist gerade, da mache ich mir gerade Gedanken bei City of Mist. Es ist so, ich habe mit einem Spielleiter geschrieben von dem Rhapsody Podcast, die leiten dieses System seit 4-5 Staffeln, und mit dem habe ich geschrieben, und er sagte, wenn du einen, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, Endgegner hast, baue so viele Möglichkeiten ein, wie man den, ich sage jetzt mal wieder in Anführungsstrichen, besiegen kann. Ne? Also nicht nur innerhalb eines Kampfes oder vielleicht auch mit Rhetorik, man fesselt ihn oder. Also guck, dass du Möglichkeiten hast, die Spieler ausschöpfen können, auch konfliktfrei sowas zu lösen. Ne? Und das fand ich sehr spannend, und das habe ich auch getan. Also ich habe im Kopf mehrere Möglichkeiten, die natürlich auch im Plot irgendwann noch dazukommen werden, wo man sich dann drüber nachdenkt, okay, dass die Spieler sich ja ein bisschen drüber nachdenken, gut, was können wir da machen? Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Also hatte ich auch noch so nicht, bin ich ganz ehrlich. Für mich war auch immer so, entweder muss es einen großen Showdown geben, also dieser große Kampf. Aber nee, muss es ja eigentlich gar nicht.
Vor allem, du bist ja auch, solange du halt selber auch mitwürfelst als Leitung, oder auch
ja.
Würfel sind immer irgendwie involviert. Du kannst nie vorhersagen, wie das hinhaut. Also genau. Gerade Savage World ist eigentlich dafür bekannt, dass eigentlich Fast, Furious, Fun, und dass das auch wirklich zügig gehen kann. Und ich glaube, die erste Auseinandersetzung jetzt gerade in der Hexenkampagne, die wir machen, da haben die zu zweit oder zu dritten den niederen Dämonen innerhalb von 2 Runden aufgemischt. Nur um ein Spiel später mit anderen Sachen fast alle komplett zu sterben, weil die Würfel es einfach anders wollten.
Ja.
Tatsächlich. Ich würfel ja auch nicht mehr hinterm Schirm, schon lange nicht mehr, sondern sie sehen, was da liegt, und fluchen über meine Würfel zum Teil. Aber das ist halt dann das, was da liegt.
Ja.
Und deswegen, das kannst du, ich finde diese, D&D macht es, glaube ich, bei Pathfinder bin ich mir nicht sicher, diese ausgewogenen Kämpfe. Du hast so und so viele Stufen an SpielerInnen und Charakteren, und dann musst du, wenn du so und so viele Monster dann da reinpasst von der und der Stufe, dann passt das schon. Ja, nee, Scheiß tut es, wenn die Würfel das nicht wollen.
Ja.
Entschuldigung, darf ich fluchen?
Ja, klar. Ich habe auch schon mal, das war in unserer ersten Kampagne, das war quasi unsere erste Staffel, wenn du so willst, DSA, und wir hatten den großen Showdown, den großen Kampf, und ich war vorher, wir hatten das im September, und ich hatte mir kurz vorher auf der Comic-Con einen neuen Würfel gekauft. Nee, Quatsch, nein, Blödsinn. Schmarrn. Der Würfel kam ganz viel, viel später. Egal. Auf jeden Fall war ich an der Reihe, und ich hatte auch bei DSA eine 20 gewürfelt. War es eine 20 oder war es eine 1? Nee, genau. Ich hatte den ganzen Abend richtig beschissen gewürfelt und ich hatte dann für den finalen Gegenschlag eine 1 gewürfelt. Und ich habe mich so gefreut, weil ich hatte zu der Zeit auch einen mächtigen Dolch, der bei einer 1 Crit Instant Death. So. Also der war halt wirklich schon sehr mächtig. So, und das war halt eben so, wir waren 2 Stunden in diesem Kampf, glaube ich. Also der war wirklich bitterlich. Wir waren am 5 Stunden gespielt. Das war für uns alle das Ende der ersten Kampagne, die wir gespielt haben. Und du sitzt da unter völliger Anspannung und oh, wann hat das endlich ein Ende? Und ne, also wirklich, wirklich fantastisch. Und dann würfelst du diese 1 und ich habe wirklich meinen Würfelbecher durch den Raum geworfen, weil ich mich so dermaßen darüber gefreut habe. Und das sind halt eben dann auch, das ist auch das Schöne, was Rollenspiel ausmacht, die Emotionen, die man dann dadurch hat. Ne? Sich über so eine blöde 1 zu freuen.
Musste, das war glaube ich auch tatsächlich das erste Mal überhaupt, das muss jetzt vor 2 Jahren gewesen sein, da gerieten die Charaktere in Streit. Auch wirklich böse in Streit. Verbal, wo ich dann kurz mal zurückrudern musste und so, ey, Leute, nur einmal um ganz sicher zu gehen, wer streitet sich hier gerade? Die Spieler oder die Charaktere? Und als mir dann alle sagten, nee, das sind nur die Charaktere, okay, weitermachen, wollte ich nur einmal kurz wissen. Weil das war wirklich so real. Die waren so drin, das habe ich in der Form in all den Jahren noch nicht so erlebt.
Das ist geil. Und ich hab das auch schon mal auch des Öfteren hier erwähnt. Wir haben 10 Candles gespielt. Wir spielen zu Halloween immer ein Horrorszenario. ist natürlich. Das bot sich gerade an, weil ich habe es gerade erst kennengelernt und durch diesen Podcast habe es mir dann innerhalb von, ich glaube, 4-5 Stunden irgendwie reingeprügelt und am nächsten Tag geleitet. Geleitet, weil es ist ja eigentlich nur ein Erzählrollenspiel für die Rollen, also die Spieler. Und absolut fantastisch und 2 Spieler am Tisch habe ich am Ende des Abends gesagt, ich sage, wenn ich jetzt einen Preis verleihen könnte, dann würdet ihr beide einen kriegen, weil ihr habt fantastisch Rollen gespielt heute Abend. Und das war wirklich, wirklich fantastisch. Ich hatte, ich glaube, von den 4 Stunden, die wir gespielt haben, habe ich 3. Da war gerade, nee, Fliege. Mir ist gerade eine Fliege vor die Kamera gelaufen. Waren es eine Dreiviertelstunde, Stunde, also von 4 Stunden habe ich vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde Redeanteil gehabt. Und es war einfach fantastisch. Und auch die Atmosphäre, es war dunkel. Ich weiß nicht, ob du 10 Candles kennst.
So ein bisschen. Ich glaube, du machst an gewissen Situationen, machst du die Kerzen dann aus und irgendwann ist es dann finster, ne?
Ja, genau. Und wenn dann die letzte Kerze ausgeht, passiert was mit den Spielern, also mit den Charakteren, die sind dann halt der Dunkelheit verfallen bzw. tot. Also das ist halt ein aussichtsloses Abenteuer, ist einfach so. Aber es macht Spaß. Also es bedarf auch keiner großartigen Vorbereitungszeit. Weil du schreibst auf 3, 4, 5 Charakter, also so Notizzetteln schreibst du ein bisschen was auf, wie dein Charakter quasi heißt. Ganz spartanisch. Aber für so ein One-Shot gerne super. Also wir haben es gespielt, Halloween, das war 17, 19 Uhr, alles duster. Ich habe auch wirklich versucht, das kleinste Licht im Schuppen auszumachen. Und ja, also das war wirklich, das hat wirklich funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, war richtig gut.
Na, wenn du die richtigen Leute dabei hast, dann ist das immer ganz fein.
Ja, absolut. Markus, du hast, wie gesagt, wir haben jetzt ja deine Insta-Seite angesprochen, die werde ich auf jeden Fall verlinken.
Danke.
Ich werde ab jetzt auch auf jeden Fall mal sehr oft reingucken, weil ich das ganz fantastisch finde, was du da machst.
Danke.
Immer diese so kurze Einblicke in dem, was man halt eben so macht. Wenn das bei mir alles soweit ist, dann passiert das bei mir natürlich auch. Ich mit den Conventions, wo ich dann ja überall hinfahren werde, irgendwann mal. Aber wie gesagt, finde ich ganz fantastisch. Und wir haben jetzt schon fast eine Stunde voll. Und es gibt immer so eine letzte Frage, die ich jeden stelle. Und da können wir gerne ausschweifend drüber reden. Was findest du am Rollenspiel so interessant? Was macht es für dich aus, Rollen zu spielen? Oder Rollenspiele an sich?
Das sind ein paar Sachen tatsächlich. Einmal, wenn man Glück hat, verbringt man da ja die Zeit mit Freunden. Tatsächlich. Mhm. Gut, das kannst du halt auch mit Brettspielen oder was auch immer. Und man erzählt halt, was ich ja schon die ganze Zeit immer sage, so eine gemeinsame Geschichte. Man erlebt gemeinsam ein Abenteuer, was du in der Form ja im realen Leben nicht machen kannst. Mhm. Selbst LARP ist da ja dann eingeschränkt. Irgendwas funktioniert ja da auch nicht. Dann. Und bestenfalls ist man, bei uns sind es immer so 4 bis 5 Stunden, ja komplett raus. Du denkst am besten Fall nicht an den Stress, den du auf der Arbeit hattest oder was draußen sonst gerade so los ist, sondern schaltest ja ein paar Stunden einfach mal weg von der Realität. Nicht als Flucht, sondern als Pause.
Ja.
Und das finde ich halt sehr schön. Je nachdem halt, wie es läuft und mit welchen Leuten man spielt, das ist ganz klar. Ich habe auch schon andere Erfahrungen gemacht. Hatte ich ja einleitend auch schon gesagt. Genau. Dass du dich ausprobieren kannst. Dass du tatsächlich ja mal versuchen kannst, in andere Rollen reinzuschlüpfen. Gerade für Personen, die vielleicht eher introvertiert sind, auch mal versuchen, in einer sicheren Umgebung aus dir rauszukommen. Wo dir ja nichts passieren kann. Im besten Fall.
Mhm.
Das finde ich auch immer sehr spannend. Ja. Die Community. Ich habe, auch wenn mir einige widersprechen würden, habe ich mir in den letzten Jahren immer mal wieder mitgekriegt, ich habe sehr viele nette, sympathische und unterstützende Leute kennengelernt in den letzten Jahren. Also sowohl online wie halt auch live. Auch andere natürlich, klar, aber die hast du halt überall.
Ja.
Ich finde die Szene relativ unterstützend.
Absolut.
So, auch auf den Conventions, wo wir dann mit dem Verein gewesen sind, mit anderen Vereinen ins Gespräch kommen, mit Besuchern ins Gespräch kommen. Und da hat man doch viele, viele Sachen, die ja, die ähnlich sind. Und das halt in der Community auch eigentlich viel Vielfalt ist und auch normal ist.
Mhm.
Klar hast du auch bei uns die Leute, die nicht geschnallt haben, dass queer sein keine Krankheit ist oder was auch immer. Aber im Großen und Ganzen ist unsere Szene doch bunt, vielfältig und offen.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Definitiv.
Ich hatte, ich glaube, Ende 23 einen Talk zu Gatekeeping in unserem Hobby.
Mhm.
Und da sind wir halt auch drauf gekommen, dass es gibt immer Leute, die sagen, nee, das ist nichts für dich, du gehörst nicht zu uns, bla, auch bei uns tatsächlich. Das haben auch viele von uns erleben müssen, gerade von Spielerinnen, die in den 90ern, 2000ern groß geworden sind, sag ich mal, höre ich das immer wieder, dass sie das Quotenmädchen gewesen sind oder dass, wenn sie denselben Vorschlag gemacht haben wie ein anderer Spieler, beziehungsweise andersrum, sie haben den Vorschlag gemacht und eine Idee gehabt, dann wird die runtergespielt, kam der männliche Kumpel mit dem mit der gleichen Idee, wurde die hochgefeiert. Also, das können wir auch nicht schönreden, auch das gibt es bei uns.
Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn ich überlege, in den 80er Jahren, ich will jetzt das Fass nicht größer aufmachen, als es eh schon ist, aber ich habe halt von einigen gehört, die gesagt haben, bei uns damals, der Spielleiter möchte keine Mädchen dabei haben.
Ja.
Aber, ne, keine Frauen dabei haben. Und das ist heutzutage, ich habe das bei Ralf Sandfuchs im Podcast in der Folge erwähnt, Ich finde das schön, dass mittlerweile Frauen sich dafür interessieren. Wahrscheinlich schon eh und je. Gar keine Frage. Aber versuch mal, du kannst immer eine Frau spielen, du kannst aber nie wie eine Frau denken.
Ja.
Und das ist das, was ich bei Ralf damals schon gesagt habe. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwann mal nochmal eine Frau spielen, weil ich da einfach mal Bock drauf habe. Aber ich finde das klasse, dass die Frauen sich da nicht mehr verstecken müssen. Definitiv nicht. Und ich sage jetzt mal einfach zu 99,9% an jedem Tisch gern gesehen sind.
Ich habe ja, wie ich ja vorhin schon erzählte, ich habe ja mit zwei Frauen angefangen.
Ja.
So. Ich habe, glaube ich, nie einen Spielerinnenanteil unter 30% gehabt. Mhm. Eine war mindestens immer dabei. Tatsächlich. Ich glaube, in Hochzeiten hatten wir 50%.
Ui.
Aber jetzt liegen wir auch, oder? 1, 2, 3. Jetzt liegen wir auch bei 50% zurzeit.
Also.
Und was heißt trauen? Ich glaube eher, dass das Problem da auch wieder mal auf männlicher Seite liegt, das einfach, was heißt zuzulassen? Auch das ist ja einer der Beiträge da oben bei mir angepinnt ist. Vor den Würfeln sind wir alle gleich. Das interessiert einfach überhaupt niemanden oder hat eigentlich niemanden zu interessieren. Ja. Wir spielen da alle zusammen, gleichberechtigt.
Und man kann auch immer sagen, eigentlich bringt eine Frau immer irgendwie einen anderen oder einen neuen Wind in die Runde. Was auch immer ganz, oder ja, allein schon der andere Blickwinkel auf irgendwelche Situationen. Ne? Das ist ja das, was ich gerade sagte. Du kannst eine Frau spielen, aber nie wie eine denken als Mann. Ne? Und das ist eigentlich auch eigentlich absolut toll.
Ja. Ne? Ne, das sind so die Sachen, die ich halt, um auf deine Frage zurückzukommen,
ja,
das Rollenspiel für mich bedeutet.
Ja, nee, absolut. Ich kann das alles nur so unterschreiben. Vor allem? Du wolltest gerade vor allem, hast du gerade angesetzt?
ja, alter Mann, späte Uhrzeit. Genau, diese deswegen steht das bei mir halt auch drunter, diese Geschichten wirklich gemeinsam auch zu machen. Nicht, dass ich da in dem Spielleitungsschirm sitze und so, jetzt schubse ich die in meine Geschichte und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, tue ich schon, aber ich reagiere auf das, was meine Spielerinnen da auch tatsächlich machen. Ich glaube, ich habe das entweder bei Fate damals im Regelwerk gelesen oder es müsste Dungeon World gewesen sein. Da stand drin, sei ein Fan deiner Charaktere, also der Charaktere deiner Spielerin. Und das hat dann zum ersten Mal wirklich in Worte gefasst, was ich eigentlich seit grob Mitte der 90er mache. Manchmal wirklich eigentlich viel zu doll. Ich glaube, andere Spielleitungen würden die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, hey, wieso lässt er denn das jetzt durchgehen? Aber ich sehe mich immer eher auf der spaßigen Seite. Ich könnte nie pures Horror leiten. Das würde immer in Gruselkomödie verkommen. Was anderes kann ich nicht. Es gibt Situationen, wo ich das in dem Moment hinkriege, wo vielleicht eine gruselige Stimmung in dem Moment passiert, aber meistens nicht geplant, weil das funktioniert meistens eh nicht, weil die Stimmung das oder das Abenteuer das in dem Moment ergibt und die Spielerinnen das auch mitmachen dann in dem Fall.
Ja.
Aber sowas Hartes, Düsteres, das kriege ich nicht geregelt. Das will ich auch gar nicht. Und das weiß ich ja auch durch Feedbackgespräche, wollen auch meine Spielerinnen gar nicht, weil die wollen in dem Moment Spaß haben. Die wollen von der Realität weg, die manchmal ja schon düster genug ist. Und wollen nicht sich immer unterbuttern lassen, sondern wollen wirklich dann auch mit der Schwertspitze voran im Zweifelsfall ins Chaos springen. Mhm. Ich definiere das immer als, was ich am besten kann, ist Action-Comedy.
Sehr gut. Sehr schön. Ja, Markus, hast du noch abschließende Worte für die Zuhörer da draußen, die vielleicht gerade nicht am Spielen sind, vielleicht eine Gruppe suchen, noch nie gespielt haben, für die aktiven Spieler und auch für die, die seit über 30 Jahren spielen?
Also generell kann ich nur sagen, gerade an die, die es noch nicht versucht haben oder vielleicht schon versucht haben und das für nicht gut befunden haben, schaut euch das ruhig an. Schaut euch das ruhig nochmal an. Schaut euch das im Zweifelsfall mit einem anderen System an. Manchmal liegt es einfach auch nur daran. Oder auch tatsächlich an der Spielleitung. Geht auf Conventions, groß oder klein. Traut euch. Und für die Spielleitungen, die schon lange dabei sind, traut euch auch mal was anderes auszuprobieren. Was Neues. Ich habe auch über die Jahre so viel dazu gelernt. Am Anfang war ich auch sehr regelverhaftet, zwischenzeitlich aus Gründen auch wieder. Aber seitdem ich wieder lockerer spiele und halt, wie gesagt, viel, viel improvisiere, traut euch. Auch da, traut euch zu improvisieren.
Ja, sowieso, das sowieso. Und empfangt die neuen Spieler mit offenen Armen.
Ja.
Na, das möchte ich noch abschließend dazu sagen. Markus, sehr vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine Riesenfreude, dich dabei zu haben in der Community vom hinteren Charakterbogen.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Gar keine Frage. Immer wieder gern, wenn du was zu erzählen hast, schreib mich an. Ist gar kein Problem. Und auch für die Zuhörer da draußen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und dir das jetzt Mut macht, mal als Gast dabei zu sein, dann schreib mich doch gerne an auf hinter dem Charakterbogen auf Instagram oder auch auf Facebook. Dort findet man auch meine E-Mail-Adresse, da kann man mich auch drunter kontaktieren. Und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Gäste dazu kommen. Also, bis dahin, Markus, nochmal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön, mir auch.
Und wir haben jetzt noch eine kurze Nachbesprechung und dann ist der Abend ab ins Bett, quasi. Wie hat Peter Lustig dann gesagt? Abschalten. Also, bis dahin, haut rein, ciao, ciao.
Tschüss.